Nein, nix gegen sächsischen Sauerbraten mit Klößen, Meißener Landschwein oder Quarkkeulchen. Ich liebe diese deftige, bodenständige Hausmannskost. Meine Reise ins Dresdner Elbland gab mir aber die Möglichkeit, nicht nur sorgenfrei zu nächtigen, sondern auch sorgenfrei und angeregt zu dinieren. Man merkt schon, in diesem 176. Podcast des Deutschen Reiseradios wird es etwas feiner zugehen und trotzdem völlig locker und entspannt. Eben sorgenfrei. Ich bin Rüdiger Edelmann und lade diesmal zu besonderen Genüssen ein. Jede Innovation hat einen Menschen im Hintergrund. In unserem Fall ist das der Dresdner Gastrostar Stefan Herrmann. Der Starkoch mit früheren Lebensstationen, zum Beispiel in den Bayersbronner Schwarzwaldstuben, hatte sich ab 1997 zum ganz besonderen Gastronomen in und um Dresden entwickelt. Der Mann mit dem Gastrotalent und Michelin-Sternen im Hintergrund wurde mit mehreren ganz unterschiedlichen Betrieben zur Institution im Elbflorenz. Seit 2015 betreibt er neben dem Hotel auch das Restaurant Atelier Sans Souci in der Villa Sorgenfrei im benachbarten Radebeul und setzte einmal mehr Maßstäbe. Und genau in dieser Villa durfte ich nicht nur mein müdes Haupt allabendlich aufs Kissen legen, auch der Besuch im Atelier wurde zum Highlight des Aufenthalts. Welch eine ungeheure Idylle. Das ist der erste Gedanke, als ich nach dem Abstellen des Autos durch den wundervollen Garten auf die noch wundervollere Villa zulaufe. Zwischen 1784 und 89 ist sie erbaut worden. Natürlich gehört die eigene Weinlage bis heute dazu. Restauriert in den Jahren 1995 bis 2000 ist es heute ein Zufluchtsort für Menschen, die gerne genießen. Alles ist irgendwie so romantisch. Die Zimmer strahlen diese Romantik genauso aus wie die zahlreichen Gebäude, der Park, die rauschenden Bäume an einem Sommerabend. Dieser Abend im Atelier Sans Souci beginnt im milden Licht der Abendsonne, die in den Park scheint. Das Restaurant befindet sich im ehemaligen Fest- und Gartensaal der Villa. Zwischen Garten und Saal liegt eine wundervolle Terrasse. Die Temperatur erreicht immer noch 25 Grad und alle Abendgäste sitzen im Freien mit Blick ins Grüne und genießen die Abendstimmung. Maître und Sommelier John Piotrowski bringt Sekt aus dem hauseigenen Weinberg, seine Kolleginnen einen wundervollen Gruß aus der Sterneküche von Chef Konrad Lange. Der Abend kann beginnen. Nach vier herrlichen Gängen mit korrespondierenden Weinen, ausschließlich aus der nahen Umgebung des Elblands, lehnt man sich zurück und genießt den Espresso. Es ist dunkel geworden, die Kerzen flackern in den im Park aufgestellten Laternen und die Welt ist sowas von in Ordnung, selbst wenn die Gewissheit das Gegenteil behaupten muss. Eine friedvolle Stimmung der noch anwesenden Gäste erfüllt die Nacht. Und trotzdem wartet da noch der Interviewtermin mit Konrad Lange, der zwar erst seit Sommer 2020 Küchenchef ist, aber in dieser Zeit seinen Michelin-Stern erkocht und den Ruf des Hauses damit verteidigt hat. Und mit Maître und Sommelier John Piotrowski, der zum Gespräch einen sächsischen Chardonnay von Winzer Martin Schwarz aus Meißen mitbringt. Es ist inzwischen 23 Uhr und das Restaurantteam hat den Feierabend eingeläutet. Große Küche und wundervolle Weine genossen. Jetzt gilt es noch ein wenig darüber zu reden. Nach dem Menü gilt natürlich Konrad Lange die erste Frage nach dem Qualitätsgeheimnis, das auch ihm den Michelin-Stern bescherte.
Wir testen viel, wir probieren viel und es ist auch wichtig, einen Weg zu finden oder eine Richtung der Küche zu finden. Also nicht immer kreuz und quer zu kochen oder halt immer nur eine Richtung. Wie der Guide Michelin das bewertet dann letzten Endes, das weiß keiner eigentlich. Dass er gekommen ist, hat uns alle sehr überrascht und wir haben die Qualität weiterhin hochgehalten und versuchen sie weiterhin zu erhöhen. Also ja,
Ach, mich hat das jetzt in dem Sinne nicht wirklich erstaunt, weil das ist Hochleistungsgastronomie, da sieht alles toll aus, der Service ist große Klasse, die Beratung ist gut, also unter normalen Umständen passt dann alles. Normalerweise würde man dann sagen, Herr Petrowski, da fehlt nur noch der richtige Wein. Ne? Und auch da sprachen wir am Montagabend drüber, eine sächsische Weinbegleitung, das geht auch ganz anders. Nach welchen Kriterien gehen Sie eigentlich vor, wenn man ein Menü zusammenstellt und dann korrespondierende Weine dafür raussucht?
Naja, zum einen natürlich schon einmal nach dem Kriterium, dass das Essen oder dass das Menü natürlich gewissermaßen begleitet wird, unterstrichen wird. Manchmal vielleicht auch noch mit dem Wein die ein oder andere Nuance mehr herausgekitzelt wird. Und manchmal bei, ja, nennen wir es mal so ganz verrückten Gängen, ist es vielleicht auch manchmal ganz gut, dass der Wein völlig daneben steht. Dass der Gast sich wirklich auf beides konzentriert, auf das Essen und auf den Wein. Und wie so ein kleiner Wettkampf stattfindet im Mund des Gastes. Mal will das Essen gewinnen, mal der Wein. Ist natürlich was dem Gast einen Gang lang mal Spaß macht. Aber in der Regel versucht man natürlich schon, auch mit den tollen sächsischen Weinen, die es inzwischen gibt, natürlich das Ganze in einer ganz wunderbaren Harmonie zu präsentieren.
Sieht das der Koch genauso?
Ja. Mal gewinnt der Wein und mal das Essen.
Ja, na, das ist ja sehr spannend. Also wir sind ja auch durch die ganzen vielen Säure, Salzen und verschiedenen Salze, die wir ja verwenden, stellen wir schon des Öfteren mal vor eine Herausforderung, wo dann eben halt mal ein Wein nie passt. Aber deswegen machen wir ja Food-Tastings und deswegen gebe ich schon immer mal ein Leckerli zwischendrin, wenn wir was Neues kochen, dass er schon ungefähr weiß, in welche Richtung wir mit dem einen Gericht gehen. Und da hat John dann eigentlich immer 3-4 Weine und die passen eigentlich alle. Und dann ist es dann, ja, Geschmackssache oder dann sagen alle, okay, das kann doch noch der hier gewinnen. Aber es ist dann immer sehr spannend und für den Gast halt eben auch interessant.
Herausforderung ist das eine, aber sicherlich auch eine gewisse Harmonie, wenn bezogen jetzt auf das Gesamtmenü. Ich denke mal, dass man da schon Steigerungen hat, aber letztendlich ein harmonisches Ganzes serviert. Man darf es mit bestimmten Gewürzen und mit Extravaganzen vielleicht auch nicht unbedingt übertreiben, weil man braucht zwischendrin so die Ruhepausen. Wo mir nun einfiel, gesagt, aha, deshalb gibt's in manchen Regionen und manchen Gastronomiebetrieben dann das Sorbet zwischendrin, damit man unbedingt jetzt wieder auf den Boden des Geschmacks zurückkommt.
Genau, das ist ja, wurde ja immer eingesetzt, damit man ein bisschen wieder auffrischt wird und die Zunge sich ein bisschen erholen kann von den vorhergehenden fettigen Sachen, je nachdem, was da geschickt wurde. Und das bauen wir inzwischen nicht mehr als Extragang ein. Wir versuchen das halt dann wirklich schon in einer schönen Reihenfolge zu haben und dann zwischendrin ein Gericht zu haben, was ein bisschen wieder aufklärt oder halt ein bisschen sachter ist und wo dann ein bisschen mehr Säure da beinhaltet ist. Und da muss man dann hin und her gucken, ob der Gang vor dem passt oder der vor dem. Also dann die klassische Menüreihenfolge auch mal durcheinander würfelt, damit der Gast nicht vollkommen überfordert ist.
Wie entsteht ein solches Menü, ein Atelier Sanssouci-Menü?
Durch viel Kooperation, Teamarbeit auf jeden Fall und Inspiration durch Essen gehen, Reisen ist es bei mir halt viel. Und dann reden wir halt relativ oder sehr viel in der Küche über gewisse Produkte oder Sachen, die wir mal verarbeiten wollen oder dass wir mal ein Gericht gesehen haben, wo eine gewisse Aromakomponente sehr interessant war und ob man die nicht irgendwie anders einbauen kann. An sich die Menügestaltung findet dann wirklich im Team statt. Also ich habe meistens so spontane Ideen und sage halt, welches Produkt ich ungefähr haben will, in welche Richtung das ungefähr gehen will. Aber dann fällt mir ein schönes Gemüse dazu zum Beispiel nie ein. Und dann kommt einer meiner Köche um die Ecke und meint, na, wollen wir nicht einfach das da machen? Und dann machen wir das so. Und dann probieren wir das während des Betriebes und dann gucken wir, ob das passt und wo wir dann noch schrauben müssen. Und so würfelt sich das dann zusammen.
Das war auch Gespräch bei uns zu sagen, ja, da gibt es auf dem kulinarischen Bereich so die eine oder andere Exotik an Gewürzen und sonst wie. Kann mich noch an den Satz zumindest erinnern zu sagen. Und dann denkt man, man liegt absolut richtig. Und dann schießt er einfach mal noch so ein asiatisches Gewürz rein und dann passt das alles nicht mehr.
Ja, aber im Grunde ist es genau, was Konrad gerade sagt. Es ist eine einzige Teamarbeit und das, glaube ich, ist wichtig. Ja. Zum einen fühlt sich natürlich jeder dort auch mitgenommen und vor allen Dingen auch der Wein. Ne? Und auch der Wein will als Teilnehmer an dem Food-Tasting dabei sein und will natürlich auch lernen, wo er sich einbringen kann. Dass wir ihn dann immer versuchen, dahin zu schubsen und ihn so einzusetzen, dass er vieles untermalt, vielleicht auch viele Spitzen gerade von manchen Gewürzen nochmal wegnimmt oder ein Stück kappt und einfach noch harmonischer einbindet. Das ist natürlich immer die Idealvorstellung, die wir nachhecheln und die wir zumindest dem Feedback der Gäste nach sehr, sehr oft erreichen.
Begleitung mit sächsischen Weinen. Wie spannend und auf der anderen Seite vielleicht auch, wie herausfordernd ist das?
Ja, inzwischen schon sehr spannend, weil die sächsischen Weine natürlich wahnsinnig aufgeholt haben gegenüber den Zeiten vor 10, 15 Jahren. Das Klima hat sich gewandelt. Wir sind wesentlich mediterraner geworden hier im Elbtal. Die Erfahrung in den Kellern ist eine ganz, ganz andere. Es ist weiter vorangeschritten. Man kann inzwischen den Weinberg handeln. Man weiß, was die Reben imstande sind zu leisten. Und das ist das Schöne, dass man einfach wahnsinnige Spitzenweine eben auch hier in Sachsen abfüllen kann. Weiß nach und nach auch immer mehr rote Weine. Und es macht dann schon Spaß, wo man sagt, Mensch, es muss jetzt nicht immer der große Bordeaux oder der große aus der Toskana sein, sondern es kann eben auch mal ein super gut gemachter Pinot Noir hier aus dem Elbtal sein, der genauso für Spannung sorgt. Man muss nur bereit sein, eben mal umzudenken und nicht immer die großen Gewächse zu erwarten, sondern einfach auch mal spannende Gewächse und handwerklich sehr gut gemachte Gewächse zu erwarten.
Beim Wein funktioniert das offensichtlich und ich stelle die gleiche Frage jetzt an Konrad Langer nochmal extra, nämlich geht das auch mit sächsischer Küche oder andersrum, kann man aus sächsischen Spezialitäten auch ein Sternemenü zaubern oder wird das denn tatsächlich schwierig, wenn dort Sauerbraten, Meißner Landschwein, Knödel und alles Mögliche aufeinander prallen?
Ich tue mich damit sehr schwer, weil ich die Gerichte dann nicht verändern will und kaputt machen will. Das ist eine sehr ländliche, sehr grobschlächtige Küche, sage ich jetzt mal, die sächsische Küche. Klar gibt es auch ein paar feine Sachen, aber man kann sich gewisser Produkte definitiv bedienen, aber jetzt so die Gerichte an sich würde ich jetzt nicht auseinandernehmen, so wie es ja bis vor 10, 15 Jahren ja auch war, dass da mal dann irgendein altes deutsches Gericht ausgebuddelt wird und dann zerlegt man das in 8 Einzelteile und versuchen da irgendwie den Geschmack dann wieder auf den Teller zusammenzupuzzeln. Finde ich ja bei Sauerbraten und sowas schwierig und manchmal auch oder häufig einfach überflüssig tatsächlich. Dann soll man lieber das Gericht da essen, wo man weiß, wo es schmeckt. Und mich hier ein bisschen meinen kreativen Irrsinn freilassen sozusagen.
Zum kreativen Irrsinn gehört ja wahrscheinlich auch wahnsinnig viel Handwerk und Handwerkskunst. Ja. Wie hat sich das alles entwickelt, dieser Kreativität? Weil Sie haben ja jetzt nicht hier angefangen und sich gleich sofort einen Stern erkocht.
Na, ich habe hier in Dresden gelernt, im Kempinski, also im Lesage, das war ein außenstehendes Restaurant. Und danach habe mir gesagt, ja gut, ich habe eine Kochausbildung, die wird in der ganzen Welt gut angesehen. Und da bin ich nach Portugal gefahren. In Australien habe ich ein Jahr lang gearbeitet, also wenig gereist, sehr viel gearbeitet. Und dann 2,5 Jahre in Kanada gelebt und gearbeitet, was sehr interessant war und was mich auch ziemlich geprägt hat in meiner Herangehensweise. Und auch in der Handwerkstechnik lernt man ja dann ganz viele unterschiedliche Sachen, wenn man dann mit Japanern zusammenarbeitet oder mit Filipinos oder mit Koreanern oder mit Natives. Und da lernt man im handwerklichen Sinne sehr viel. Und dann in dem Künstlerischen, da hat man ja dann sowieso schon immer so ein bisschen so seine Richtung, wo man hin will. Und da hat sich das dann ja eigentlich ziemlich ausgeprägt. Und hier unter Marcel und mit dem Team haben wir dann auch nochmal einen Weg gefunden, der sehr cool ist und anders ist, als es den bis jetzt hier gab und auch in Radebeul gibt.
Ja, ich kann mich daran erinnern, Sie sagten am Anfang, ich war eigentlich erstaunt, ich habe mich da mal beworben und war fast schon von Sorgen, dass das sofort geklappt hat.
Ja. Ja, war hier essen und habe mich hier beworben, weil es wirklich der einzige Laden im Umkreis von Dresden und in Dresden ist, wo ich gerne arbeiten wollte, wo ich mir gedacht habe, hier kann man schön arbeiten, ist ein schöner Ort. John hat mich auch gut abgefüllt an dem Abend. habe mich wirklich nur hier beworben und stand so dazwischen den Stühlen. Ich bin ja gerade aus Kanada wiedergekommen und hatte überlegt, tatsächlich noch nach Japan zu gehen und habe einfach mich nur wirklich nur hier beworben. Und wurde angenommen und dann ist Japan gestorben, sozusagen auf meiner Reiseliste.
Kann ja noch kommen. Angeblich hält es ja Köche irgendwie selten lang. Wie ist das mit den Sommeliers? Ich meine, Sommelier wird man ja auch nicht innerhalb von einer Grundausbildung von 3 Wochen.
Ja, man muss natürlich die Liebe zum Weintrinken mitbringen, auch die Liebe zum Weinbau. Weil um Weine auch bis ins Detail empfehlen und kennen zu können, ist es natürlich völlig unabdingbar, dass man versteht, was der Berg mit der Rebe macht. Wie funktioniert vom kleinen Setzling, von der Neupflanzung dann nach 3, 4 Jahren bis zur ersten Füllung der Weinberg, wie funktioniert der Keller, was kann der Winzer noch eingreifen oder wo muss er eingreifen? Und das alles, ich glaube, spielt eine Rolle, die in der Gesamtheit dann auch ausmacht, das eigene Hirn zu schulen, um sich mit dem Milieu auseinanderzusetzen, um einfach auch blind zu wissen, okay, zu diesem Gericht, was wir eben jetzt auf die Karte nehmen wollen, könnten die und diese Weine passen. Man hat die Weine irgendwo immer schon mal getrunken und der Kopf speichert sich das ab. Und das ist natürlich ein Lernen auf Lebzeiten. Ne? Das ist nicht wie das Radfahren. Das verlernt man nicht, wenn man mal 10 Jahre nicht fährt. Aber gewisse, gerade spezielle, tolle Weine, die Stilistiken, du musst immer wieder probieren und immer gucken, um auch auf dem Laufenden zu sein. Zum einen, was macht jedes Jahr mit dem Wein? Jedes Jahr hat ein anderes Wetter, hat ein anderes Klima oder bringt ein anderes Klima in den Berg. Und demzufolge sind natürlich auch die Weine, die das eine Jahr vielleicht mal ein bisschen spitzer in der Säure oder ein bisschen frischer daherkommen, in einem sehr sonnenverwöhnten Jahr, wie es jetzt 18, 19 war, schon ein ganzes Stück fetter, sind ein bisschen saftiger geworden. Und das hast du um 1-2 Jahre parat, aber nach 10 Jahren vergisst man das gerne. Und deswegen finde ich, es ist unheimlich wichtig und natürlich auch eine unheimlich schöne Seite am Beruf, das immer wieder zu probieren und immer wieder nochmal nachzuverkosten und auch mit den Winzern ins Gespräch zu kommen. Was ändern Winzer? Wie stellen Winzer gerade jetzt in etwas schwierigen Zeit ihre Weinberge um? Was für Reben werden nachgepflanzt, um eben auch zukunftsorientiert den Weinberg aufzustellen?
Zum Abschluss, das ist jetzt fast der Werbeblock, einmal bezogen auf die Küche, einmal bezogen auf Getränke, den Wein und das Zusammenspiel. Was macht Atelier Sanssouci de facto aus, wenn jetzt irgendjemand sagt, ich habe den Namen gehört, oder was ist denn das jetzt für ein Restaurant?
Meine Küche zeichnet teilweise eine Gratwanderung aus in Sachen Stilistik und Gewürze. Also es ist nicht klassisch französisch, es ist auch nicht italienisch oder deutsch. Es ist schon eher, dadurch mein vieles Reisen, internationalere Küche. Und wer hier einen schönen Abend genießen möchte mit sehr interessanten oder mit interessanten Gerichten und Produkten aus der Umgebung und dann noch super Wein, sollte einfach mal vorbeikommen.
Wie ist es um den Weinkeller bestellt? Ich meine, es gibt ja so Lokale, die ja ganz nebenbei in der Beschreibung immer schon dazu schreiben, ja, wir haben einen 700 Jahre alten Weinkeller und in diesem 700 Jahre alten Weinkeller finden Sie auch Gewächse, die schon über 150 Jahre alt sind. Das ist hier wahrscheinlich nicht der Fall, aber das macht die Sache ja nicht schlechter, oder?
Natürlich macht es das nicht schlechter. Nein, es ist mir schon wichtig, dass die Gäste sich auch zum einen an der Weinkarte wiedererkennen, zum anderen auch, dass viele Gäste, wenn sie die Weinkarte lesen, Weine erkennen, wo sie sagen, habe ich gehört, kenne ich, macht mir Spaß und nicht immer bei jedem Wein eine halbe Stunde Beratung benötigen. Viele wollen das auch gar nicht, schon einfach aus Gründen, dass sie sich keine Blöße in irgendeine Runde geben wollen, sondern einfach ziel- und treffsicher sagen können, den Wein bestelle ich gern. Der ist gut. Und dazu versuche ich natürlich auch immer, ja, es gibt so einen schönen Satz, Newcomer und Traditionalisten. Also ich finde, die gesunde Mischung macht es einfach, dass viele witzige Weine, es rücken gerade so viele junge Winzer nach, egal ob in der Pfalz oder im rheinhessischen Raum oder in Italien. Die Keller werden von den Kindern übernommen, die Kinder bringen neues Know-how mit rein, wo eben diese traditionellen, alteingesessenen Weine ganz oft dann sich so ein bisschen schwerer drehen auf der Karte, viel Moderationsbedarf haben. Tun sich ganz oft die neuen Weine aus den gleichen Weingütern viel leichter, weil sie einfach eher auch den Geschmack der heutigen Weintrinker ansprechen. Ne, was vor 20 Jahren der große Bordeaux war oder man hat große Namen aus Italien getrunken, das sind heute zum ganz, ganz oft kleine Newcomer-Weingüter, die einfach eine wahnsinnige Qualität auf den Markt bringen und mir die Möglichkeit geben, die auf die Karte zu setzen und wo du eben auch noch mit einer super guten Preis-Leistung überraschen kannst und jeder sagt, wow, für den Wein, das Geld hätte ich nie gedacht. Und das macht, ich glaube, auch den Keller aus, diese gesunde Mischung, Tradition, Newcomer, stilistisch, ja.
Sächsische Küche, sächsischer Wein. Und ich gehe jetzt mal auf die Basics zurück und stelle jetzt die absolut subjektive Frage. Das Lieblingsgericht aus der sächsischen Küche und welches Getränk dazu? Nur mal ganz banal und das hätte ich gerne von Ihnen beiden.
Tatsächlich der Sauerbraten. Der klassische. Und das Getränk dazu ist für mich dann eigentlich meistens Bier.
Ich musste jetzt auch überlegen, weil ich glaube, so richtig sächsische Küche, ich tue mich schwer immer mit dem Begriff, was ist sächsische Küche? Ne? Sachsen ist ein Land, was immer von so vielen Einflüssen gelebt hat und profitiert hat und eben auch in der Küche. Und vielleicht deswegen, was ich immer bestellen würde, irgendwo auf der Karte, wenn es denn draufsteht, ist ein Leipziger Allerlei, weil ich genau diese Mischung gut mag. Ich esse unheimlich gerne Krebse, ich esse unheimlich gerne Gemüse und ich liebe Spargel. So. Und das ganze Jahr irgendwo Leipziger Allerlei auf der Karte ist sensationell. Dazu gibt es immer einen jungen Burgunder für mich ins Glas, weil das ist ein Wein, der für mich mittags geht, der geht für mich abends und der vor allen Dingen auch immer so ein bisschen Appetit macht im Mund.
Apropos Appetit im Mund. Wer sich die ganze Zeit schon fragt, was es denn bitte sehr eigentlich zu essen gab, den empfehle ich den Besuch der Website deutsches-reiseradio.com, denn der Genuss des Menüs steht natürlich im Vordergrund. Da ich Schmecken nicht liefern kann, bleibt als bleibender zweiter Eindruck nicht das Reden, sondern das Anschauen der Köstlichkeiten plus Fotos von Menü, Abendstimmung und Atmosphäre, schlicht vom sorgenfreien Gesamtkunstwerk. Zur Nachahmung wärmstens empfohlen. Danke auch für das sicher schon bestellte kostenfreie Abonnement von Podcast und Homepage. Wer es noch nicht gefunden hat, gibt's bei Apple und Google Music, Spotify, Fio und natürlich auch als RSS-Feed auf der Homepage. Die Welt ist grausam genug, ab und an hat jeder eine Auszeit verdient. Sie hier zu verbringen, ist nicht die schlechteste Idee.